Israel, allein dieses Wort polarisiert sofort. Wenn du Israel sagst, hast du definitiv zwei Seiten. Pro und Contra. Dazwischen gibt's nichts. Leider ist es bei Contra Israel der größere Prozentsatz von Menschen, den man findet. Liebe Geschwister, es gibt Millionen Leute, die auf jüdische Menschen und ganz besonders auf das Volk Israel einfach neidisch sind. Es kursieren Halbwahrheiten, Gerüchte, Verschwörungstheorien über Israel, über das jüdische Volk. Sätze wie, die Juden kontrollieren ja alles, oder die Juden regieren über das ganze Geld, oder 9/11, dieser Sturz der zwei Türme, wäre ein jüdisches Komplott gewesen, der Mossad hätte das getan und alles. Diese Halbwahrheiten und Lügen kursieren immer wieder. Das und Ähnliches sind bis heute aktuelle Aussagen. Die Neider hassen Israel für ihre Erfindungen, für ihre Gewitztheit, für ihr Geschick, was der Herr ihnen gegeben hat. Und darum wollen Millionen Menschen auch diese transnationale politische BDS-Bewegung, BDS für Boykott, Desinvestition und Sanktion, abgekürzt BDS, sie wollen diese Bewegung nach vorne bringen und Israel wirtschaftlich und politisch isolieren. Frei nach dem alten deutschen, schlechten und schrecklichen Slogan, kauft nicht bei Juden. Millionen Menschen können sich einfach nicht erklären, wie dieses kleine, klitzekleine Israel es schafft zu überleben und sogar erfolgreich zu sein. Wer die göttliche Komponente im jüdischen Volk ignoriert, wird sich daran bis an sein Lebensende aufreiben. Viele Dramen rund um das Volk Israel und sein Erbe haben die Wurzeln in dieser zerstörerischen Eifersucht dem Antijudaismus. Mir als Deutscher ist eines ganz klar. Es war die Eifersucht und der pure Neid, die unsere Nation damals zu glühenden Antisemiten machte, wenn wir von dem satanischen Einfluss einmal absehen. Dieselbe Eifersucht flammt jetzt in Europa wieder neu auf. Gegen Israel. Das jüdische Volk und Israel haben irgendwie immer so Sprengstoffpotenzial. Und das auf den verschiedensten Gebieten. Also ich wünschte mir, Eretz Israel, das Land Israel, wäre so ein Dreamland, so ein Traumland. Aber es ist doch eher eine Dramakatastrophe für viele. Aber jedem, der sich mit der Bibel, hier mit Gottes Wort, mit der biblischen Prophetie beschäftigt, ist klar, warum das so ist. In meinem Vortrag heute Morgen geht es mir nicht darum, aktuelle Israel-Nachrichten im Licht der Bibel zu lesen und zu bewerten. Das ist auch eine schöne Sache, aber das soll heute Morgen nicht das Zentrum sein. Das hier, darum geht es, um Gottes Wort. Wir werden uns heute mit diesem biblischen Eifersuchtsdrama des Volkes Israels aus Römer 10 beschäftigen. Und wenn ihr die Bibeln dabei habt, dann tut da in Römer 10 so einen roten Faden rein, weil wir werden jetzt bei Römer 10 immer wieder zurückkommen. Die Konferenzleitung vom Mitternachtsruf hat mir dieses Thema, besser gesagt dieses Kapitel gegeben, dass ich heute Morgen über dieses Kapitel sprechen soll. Und deswegen das Thema heute Morgen, das Eifersuchtsdrama des Volkes Israels, Mose live, Paulus pur. Römer 10 ist wieder mal so ein wunderbares Beispiel, wie Erstes Testament, also AT, Altes Testament, und das Zweite Testament, Neues Testament, ineinander greifen. Und bitte schlagt mal das 45. Buch in eurer Bibel auf. Es ist der Römerbrief. Und wir lesen den Römerbrief und finden gleichzeitig diesen puren Paulus und Mose live. Mit seiner ungeschminkten, ja sogar intensiven Art und Wortwahl schreibt Paulus auf, was Gott ihm aufträgt. Der ganze Brief ist für heutige evangelikale Standards ein absoluter Trigger. Wie würde man Altdeutsches sagen, ein rotes Tuch für übersensible Menschen. Bei Paulus, so denkt man, mangelt es definitiv an dieser Political Correctness, die ja gerade für viele Christen heute so enorm wichtig ist, dass man so, man muss ja alles irgendwo mit dabei haben. Sie kommt noch vor dem Bibellesen oder einem bibeltreuen Glaubensleben bei vielen Christen. Political Correctness. Toleranz, bloß keinem irgendwo auf dem Schlips treten. Kirchen und Gemeinden sind bereit, die Bibel so einzukürzen und die Dogmatik, die biblische Lehre so zu verwässern, nur damit sich die Gefühlslage der Zuhörer irgendwo so schön anpasst. Bloß nicht klar und deutlich, sondern wunderbar weich, sanft, nebulös, schön leise, bloß nicht zu laut. Zurücklehnen und sich wohlfühlen. Ha! Da geht's mir eiskalt den Rücken runter. Wenn ich Paulus in seiner puren und seiner unverfälschten Art hier lese im Römerbrief, dann denke ich oft, Mensch, Paulus, weiter so. Mach weiter so. Die Wahrheit muss klar verkündigt werden, liebe Geschwister. Und ja, die Wahrheit schmerzt auch manchmal. Je mehr Weichspüler wir in das Evangelium packen, desto wirkungsloser wird es. Aber hallo, dann riecht's doch schön. Darauf kommt's doch nicht an. Es muss die Wahrheit gesagt werden, in aller Liebe. Umso wichtiger ist es gerade den Römerbrief näher zu studieren. Also da glaube ich, keiner von uns würde das abstreiten, wie enorm wichtig die Grundlage für uns als Christen hier der Römerbrief gerade heute ist. Viele nennen diesen Brief auch das Fundament, auf dem alle anderen Briefe aufbauen. Wenn du ein schlechtes Fundament hast, dann kannst du das Haus abhaken, was da drauf steht. Es muss ein gutes Fundament unten da sein. In unserem Text beginnt Paulus mit einer einzementierten, unverrückbaren, fundamentalen Tatsache, dem göttlichen Gleichheitsprinzip, mit dem sich das Christentum von allen anderen Religionen enorm abgrenzt. Deswegen auch mein erster Punkt heute Morgen, Gottes Gleichheitsprinzip. Gottes Gleichheitsprinzip. Ganz unmissverständlich bringt Paulus die Situation hier auf den Punkt. Bitte guckt rein, Vers 12 und Vers 13. Römer 10, Vers 12 und Vers 13. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn. Der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Diese Verse sind eigentlich die Weiterführung von Römer Kapitel 3, Vers 23. Schlag mal auf, Römer 3, 23. Römer 3, 23. Denn Gottes Gleichheitsprinzip, das ist das Interessante, zieht sich systematisch hier durch diesen Brief, den Römerbrief. Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Was steht hier am Anfang? Denn alle. Was heißt alle? Alle. Ganz einfach. Und da fangen einige dran rumzudoktern. Ja, mit alle könnte gemeint sein. Hallo, wenn da alle steht, ist alle gemeint. Das Gleichheitsprinzip ist eine revolutionäre Botschaft, die gerade die jüdischen Leute damals sehr herausforderte. Ihr müsst euch immer zurückversetzen. Wir lesen das heute mit einem ganz anderen Umfeld. Aber damals die jüdischen Leute, die das zum ersten Mal gehört haben. Wow. Was ist also gleich? Was ist gleich? Gleich ist die Sündhaftigkeit aller Menschen. Römer 3, 23 haben wir gerade gelesen. Und was ist noch gleich? Die Erreichbarkeit der Errettung für alle Menschen. Römer 10, die Verse 12 und 13. Für uns heute hört sich das so normal an. Warum macht der Vogel so einen Hype da draus? Mache ich gar nicht. Das Wort Gottes ist nur so eindeutig. Warum deuteln wir was anderes da hinein? Damals war das alles andere als normal. Zur Zeit von Paulus hat eben nicht jeder Mensch den gleichen Wert gehabt. Wir sind gewöhnt, dass jeder Mensch vor Gott gleich ist. Das haben wir schon oft gehört in vielen Predigten, vielen Konferenzen und Tagungen. Wenn ein König, wenn ein Kind, ein Penner, ein Verbrecher nebeneinander hier im Gottesdienst sitzen würde, dann sind sie vor Jesus Christus völlig gleich. Kein Unterschied. Ob geschlechtliche, ob ethnische, wirtschaftliche oder sogar standesgemäße Unterschied sind, da wären. Das sagt gar nichts. Und es wäre auch schlimm, wenn das so wäre, wenn dann so irgendwo jemand, ne, oh, ganz besonders, ja, heute Morgen, das ist ja oft so, wenn jemand irgendwo angesehen ist in der Welt, dann macht man gleich ganz besondere Unterschiede, es gibt besondere Sitzplätze und so weiter. Und ne, dann, oh, stellt euch mal vor, die Queen käme heute Morgen hier rein. Ein Royal. Huhu. Die Leute fragen mich immer, ja, wie ist das denn, würdest du auch, wenn der Papst nach Breckerfeld kommen würde, würdest du den auch einladen? Da sage ich, ja, sicher lade ich den Papst ein, da habe ich gar keine Probleme mit, wenn er sich da hinsetzt. Und zuhört, unserer Botschaft ist das kein Problem, kann er gerne kommen. Er kann auch den Boden bei uns küssen, ist kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Es ist jeder eingeladen. Jeder. Du kannst heute an der Israel-Konferenz neben deinem weltlichen Chef sitzen und zuhören hier. Ihr beide seid vor dem himmlischen Chef, vor dem himmlischen Vater völlig gleich. Doch sobald ihr wieder im Alltag seid, dann hat der Arbeitschef das Sagen und dann sind wir eben nicht mehr gleich in der Welt. Und da müssen wir den Unterschied ziehen. Wäre das göttliche Gleichheitsprinzip damals völlig logisch und normal gewesen, hätte Paulus das niemals so stark betont. Guck hier nochmal in Vers 12. Der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Jesus Christus ist eben nicht nur für bestimmte Menschen, bestimmte Länder, bestimmte Rassen oder Völker da. Jesus ist für alle erreichbar. Ist das nicht herrlich? Warum? Weil er unendlich reich ist an Gnade, an Barmherzigkeit, an Vergebung, an Liebe. Und ich könnte jetzt aufzählen ohne Ende. Paulus war eine sehr markante Persönlichkeit und er war ganz bestimmt nicht dumm, absolut nicht. Gerne nenne ich ihn Professor Paulus. Er hatte die beste Ausbildung, die besten Lehrer. Er wusste genau, mit wem er es zu tun hatte, nämlich mit jüdischen Menschen. Und darum untermauert er Gottes Aussage aus Vers 12 mit einem Satz aus dem Propheten Joel. Römer 10, Vers 13 hier, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Schlag auf Joel 3, Vers 5. Joel 3, Vers 5. Jetzt schlagen einige schon nicht auf, weil sie nicht wissen, wo Joel ist. Joel ist mein Kurzer, das ist mein Kleiner. Der Chli, der heißt Joel. Aber den meine ich nicht, sondern das Buch in der Bibel. Kleine Hilfe, Daniel, Hosea, Joel, Amos. Ja, okay? Schlagt da mal auf, ich lasse euch die Zeit. Joel 3, Vers 5. Ich höre es noch rauschen im Blätterwald. Joel 3, Vers 5. Guck rein. Dann heißt es dort, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird er Rettung sein, wie der Herr es verheißen hat und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft. Das war sehr geschickt damals von Paulus. Aber Vorsicht, durch diese Worte und diese Verknüpfung hat Paulus sich keine Freunde gemacht bei seinen jüdischen Zuhörern. Paulus hat überhaupt gar keine Scheu gehabt, sondern setzt sogar gleich noch einen obendrauf. In den Versen 14 bis 15, spricht er ganz klar davon, dass das Evangelium auch allen verkündigt werden muss. Aus diesem klaren Jeder in Vers 13 ergibt sich ja nur noch eine Frage, ja, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn funktionieren? Heiden und jüdische Menschen, denen soll Jesus Christus gepredigt werden. Guck hier 14 und 15. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden, die Gutes verkündigen. Was nutzt uns, liebe Geschwister, ein Erlösungsangebot, von dem keiner weiß? Du weißt es gar nicht. Ich bin letzte Woche unterwegs gewesen und dann kam jemand auf mich zu und sagte, hör mal, hast du mitgekriegt, da vorne war Ausverkauf. Die haben den Laden aufgegeben und da haben die Sachen verkauft bis zu 70% Rabatt. Da sage ich, habe ich nicht gewusst. Ja, sagt er, ich habe auch sehr viel eingekauft. Da sage ich, ja, da hast du mir gar nichts übrig gelassen. Ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht gehört. Ohne die Verkündigung, ohne die Mission, ohne Menschen, die hinausgehen, vielleicht auch ja, Menschen wie du und ich oder Menschen, die für 3 Jahre auf der Bibelschule waren, die rausgehen und sein Wort verkündigen, wie machen die das mit diesen 3-Wie-Problemen aus Vers 14 und Vers 15? Ohne Mission ist was? Kein Gebet und keine Lebensübergabe. Wie heißt es hier in Vers 14? Wie sollen sie aber den anrufen? Es wäre kein Glaube da. Vers 14, wie sollen sie aber an den glauben? Und es wäre auch keine klare Verkündigung da. Vers 15, wie sollen sie aber verkündigen? Das wäre alles nicht da. Liebe Geschwister, Als Leiter einer Bibelschule, der Bibelschule, hat man mir schon viele Sachen an den Kopf geworfen. Absolut. Aber in den 30 Jahren Dienst, die ich jetzt haben darf, zu Gottes Ehre, hat mir noch nie jemand gesagt, Johannes, du hast liebliche Füße. Römer 10, Vers 15. Guck rein. Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Wir lachen vielleicht, ja? Okay. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, ich glaube, es gibt keine lieblicheren Füße als die der Missionare der letzten 2000 Jahre. Füße voller Schmerzen, voller Blasen, voller Wunden, voller Entbehrung, voller Verfolgung. Füße auf vertrocknetem, harten Boden gelaufen, um gerade auch dem jüdischen Volk das Evangelium zu bringen. Wenn ich so denke an einen Johann Heinrich Kallenberg um 1730, er ist nach Israel gegangen, um dort das Evangelium den Menschen zu sagen. Johann Ludwig Schneller, er hat Kinderheime gegründet um 1855 in Israel, um dort am jüdischen Volk das Evangelium weiterzusagen, oder die bekannte Familie Spafford, Horatio Spafford, wo wir so herrlich dieses Lied singen, It is well with my soul, wenn Friede mit Gott. Er ist extra nach Israel gegangen, um dort auf diakonische Art, aber auch ganz klar der Verkündigung des Wortes Gottes, dem jüdischen Volk klar zu sagen, du brauchst Jesus. Paulus bildete eine Grundlage für genau diese Missionare. Er war um seine jüdischen Brüder und Schwestern eifrig bemüht. Wenn man den Vers 16 in Römer 10 oberflächlich liest, so wie das viele Christen so einfach so schupp drüber lesen, heutzutage machen, dann könnte man meinen, dass vielleicht einfach alle Menschen darin angesprochen werden. Aber das stimmt eben nicht. Guck rein in Vers 16 und 17. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wieder arbeitet hier Paulus unmissverständlich mit diesen Worten der Propheten, um gerade das jüdische Volk anzusprechen. Seht ihr hier, wie Erstes Testament, AT, und Zweites Testament, Neues Testament ineinander arbeiten? Seht ihr das? Immer miteinander. Hier wird Jesaja 53 zitiert, der doch in dem Zitat ganz klar vom und zum Volk Israel, von dem kommenden Messias redet. Schlag mal auf, Jesaja 53. Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, er hatte keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er, verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, er hat unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in der Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Deutlicher geht's doch gar nicht. Paulus zerreißt es das Herz, weil das Volk Israel nicht gehorcht und nicht an den Messias, den Retter Jeshua HaMashiach glaubt. Das ist Paulus pur, der alles gibt, der sich nichts sehnlicher wünscht, als seine jüdischen Brüder und Schwestern zu Jesus zu führen. Liebe Geschwister, bevor mich jemand jetzt falsch verstehen würde, möchte ich ganz eindeutig sagen, dass das göttliche Gleichheitsprinzip, und da sind wir ja noch, Punkt Nummer 1, göttliches Gleichheitsprinzip, nicht die prophetischen Verheißungen an Israel außer Kraft setzt. Absolut nicht. Die Prophezeiungen an Israel bleiben bestehen. Ganz klar. Die Bibel spielt sich ja nicht gegenseitig aus. Niemals, absolut nicht. Alles, was biblisch-prophetisches Wort über Israel geschrieben ist, wird sich zu 100% erfüllen. Amen. Ich höre noch nicht auf. Ich wollte das nur so sagen, das heißt ja, so ist es. Ja? Aber für die jüdischen Menschen, die zu der Zeit des neuen Bundes leben, heute, also jetzt, da gibt es keine Hintertür. Sie kommen nicht einfach automatisch in den Himmel. Absolut nicht. Darum hinterfragt Römer 10 so deutlich unseren Glaubensalltag. Sind wir auch Paulus pur? Das ist die Frage heute Morgen. Im Gebet, im Ringen, im Eifern, im Predigen, im Beten, im Handeln für das jüdische Volk und allen anderen Menschen, sind wir Paulus pur? Sagen wir es den Menschen? Aus seinem eigenen stolzen Leben als hochgebildeter jüdischer Theologe wusste Paulus ganz exakt und ganz genau, welche Worte die jüdischen Zuhörer hier hintreffen, ins Herz. Jeder jüdische Mensch, der das hört oder auch las, wusste, dass er durch die Verknüpfung von Römer 10, Vers 16 und Jesaja 53 persönlich angesprochen wurde, und zwar richtig tief im Herzen. Paulus sagt hier weiter, guck rein in Vers 17, Römer 10, Vers 17. Danach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das ist eine der, ich möchte sagen, der wichtigsten Grundpfeiler unserer heutigen Verkündigung, das Wort Gottes. Glaube aus der Verkündigung, Verkündigung aus Gottes Wort. Und genau das passiert leider ja nicht mehr in unseren Gemeinden. Remi Demi und ja, stundenlanger Worship und Händchen heben, Theater spielen und was auch alles. Aber das hier ist nicht mehr im Mittelpunkt, das Wort Gottes. Da wollen wir nur noch einen kurzen Input haben. Noch besser einen Shortcut. Man muss ja heute alles so, ne? Anglizismen, so irgendwo so, ne? Shortcut. Was? Wo gehst du hin? Da wird gepredigt, 40 Minuten? Hilfe! Das ist bei uns eine ganze Bibelwoche. Das Wort kommt zu kurz. Und das tut weh, weil darauf kommt es an. Das Wort Gottes, das unfehlbare und irrtumslose Wort der Bibel, muss verkündigt werden und gerade auch dem jüdischen Volk. Das Wie, denke ich, ist die entscheidende Frage. Das Wie. Doch genau das führt damals und auch heute zum großen Eifersuchtsdrama. Und das ist mein zweiter Punkt. Israels Eifersucht. Israels Eifersucht. Religiöser Neid ist die Eifersucht darüber, dass sich Gott auch mit anderen Menschen beschäftigt, außer dem jüdischen Menschen. Wir, also wenn ich mich jetzt als jüdischer Mensch bezeichnen würde, wir, die jüdischen Menschen, wir sind doch das auserwählte Volk. Und jetzt auf einmal irgendwo da. Also, in der Bibel ist Eifersucht keine Lappalie, sondern eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Gott selber, schlag mal auf, Psalm 78, guck mal rein. Das ist am besten, wenn ihr es selber lest, als wenn ich euch das sage, einfach nur. Wenn man es in Gottes Wort liest. Psalm 78, Psalm 78, Vers 58. Und sie reizten ihn zum Zorn durch ihre Höhen und zur Eifersucht durch ihre Götzenbilder. Das jüdische Volk hat den Herrn gereizt. Und der Herr wurde eifersüchtig, dass sie sich andere Götter gemacht haben. Und dann sagen wir so, ja, typisch jüdisch. Ha, fang doch mal bei dir an und bei mir. Wo sind denn unsere Höhen? Also ich meine jetzt nicht Schweiz und so, ne? Ich meine, wo sind deine Höhen, deine Altäre, die du dir gemacht hast? Wo hast du irgendwo etwas neben Gott gestellt? Neben die Bibel? Wir haben das gestern so eindrücklich von Nathanael Winkler gehört, wie man um das Gesetz einen Zaun macht und noch einen Zaun und noch einen Zaun. Und alles wird auf einmal gleich bewertet mit der Bibel, mit der Tora. Nein! Das Paulus im Auftrag Jesu Christi verkündigte jetzt auf einmal, dass wir alle Sünder sind. Dass wir alle Vergebung durch Jesus Christus brauchen, das schürte die Eifersucht in den Herzen der jüdischen Menschen. Und zwar ganz heftig. Sie alleine waren doch das auserwählte Volk Gottes. Warum sollten irgendwelche Griechen, irgendwelche Heiden, irgendwelche Goyim, wie man das heute sagen würde, irgendwelche Deutsche oder Schweizer genauso Kinder Gottes werden können? Ich höre sie förmlich auf Jiddisch sagen, bist du Meschuge? Meschige würde man vielleicht sagen auf Jiddisch. Bist du Meschige? Oh, das kann doch gar nicht sein. Römer 10, Vers 18 beschreibt sehr klar die weltweite Verbreitung des Evangeliums und die damit einhergehende große Ablehnung aus dem jüdischen Volk. Römer 10, Vers 18 und 19. Aber ich frage, haben Sie etwa nicht gehört? Doch, ja. Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und Ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen. Durch das, was kein Volk ist, durch ein unverständiges Volk, will ich euch erzürnen. Paulus in seiner puren, direkten Art bringt hier plötzlich das Zitat von Mose ins Spiel. Wow, auf einmal zieht er hier an der Schublade und holt den großen Papa Mosche raus. Das ist wie so bei so einer Live-Schaltung. Ja? Du guckst so im Fernsehen und dann wird auf einmal live dahingeschaltet. Zack, puh. Dann siehst du, der ist noch gar nicht bereit. Dann sind die dann noch mit den Puderdingern dran und so und auf einmal, oh. Live zugeschaltet. Hier der Mose wird live zugeschaltet. Bitte, 5. Mose 32, guck rein, 5. Mose 32. 5. Mose 32, Vers 16 und Vers 21. 5. Mose 32, 16 und 21. Da heißt es, sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter, durch Greuel entzündeten sie ihn. Vers 21, sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist, durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. So will ich auch sie zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist, durch ein törichtes Volk, will ich sie erzürnen. Also, so richtig Mose live und Paulus pur, hier im Römerbrief Kapitel 10. Liebe Geschwister, uns muss klar sein, dass wir als Nachfolger Jesu, als Nachfolger Jesu Christi, ein Wohlgeruch für die Welt sein sollten und ein Eifersuchtsfaktor für das Volk Israel, für jeden jüdischen Menschen. Dass Israel durch die Verkündigung der Heiden gereizt wird, ist Mose, das ist bei Mose noch ein Geheimnis. Da steht noch so ein großes Fragezeichen. Was ist damit gemeint? Das konnten die noch gar nicht wissen, weil die Gemeinde ja noch gar nicht da war. Aber bei Paulus kommt diese enorme Eifersucht völlig ans Tageslicht. Hier nochmal ein weiterer Vers als Beispiel Apostelgeschichte 13. Schlag mal auf Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13, Vers 45. Apostelgeschichte 13, 45. Als die Juden jedoch die Volksmenge, und da waren alle mit dabei, da waren alle Nationen, da waren Heiden mit dabei, sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Sie wollten das nicht. Durch Eifersucht konzentrieren sich die Gedanken eines Menschen auf ein bestimmtes Thema oder auf den Konkurrenten. Das ist Eifersucht. Du bist nur noch fixiert auf diesen Konkurrenten, der da ist. Du bist eifersüchtig auf den. Genau das will Gott beim Volk Israel provozieren. Diese Eifersucht. Durch unser Leben, durch unsere Mission beschäftigt sich der jüdische Mensch dann zwangsläufig mit dem Evangelium und dann auch mit Jesus, mit dem Yeshua HaMashiach. Das passiert ganz automatisch, wenn du dein Christsein lebst. Beim letzten Mal, als ich nach Israel geflogen bin, ich will das nur schon mal so sagen, für die, die sich jetzt anmelden, ne? Okay. Also für die, die sich anmelden, wer noch nicht da war, wer war schon mal in Israel? Darf ich mal eben um Handzeichen bitten? Okay, super. Und wo waren die anderen? Ich weiß, wir haben schon gehört, sind ein paar Betzli, die das ist und so, musst du ein paar Stutz schon mal auf der hohen Kante haben, aber es lohnt sich. Als ich beim letzten Mal unten war, dann kam ich an diese Boxen daran, da musst du so, kommst du da, die Rampe, da ist so eine große, schön, das ist in dem neuen Flughafen, da hey, kommst du so runter, Jerusalem, Stein, alles. Und dann kommst du da unten hin und dann musst du deinen Pass haben und dann kommst du an solche kleinen Boxen. Und da sitzen überall Israelis drin, die gucken deinen Pass an. Und dann wird gefragt, warum bist du, was ist der Grund deines Aufenthalts, what's your purpose of your visit? Und dann guckt er mich so an, dann sage ich, ich leite eine Gruppe nach Israel. Okay, die gucken dich kaum an. Und dann sagt er, wie oft warst du in Israel? Sag ich, glaube, bis jetzt mein 49. oder 50. Mal. Sagt er so. Da guckt er auf einmal rauf. Da sagt er, bist du TM? Weißt du, was TM ist? Total mäschige. Bist du TM? 50 Mal nach hier kommen, ich gucke, dass ich rauskomme von hier und du kommst 50 Mal hier hin. Was machst du hier? Und dann habe ich ihm erzählt davon, was wir machen hier, dass unser Logo von unserer Bibelschule, das habe ich ihm so gezeigt hier, ich habe das immer irgendwo dran, dass das die Menorah und die Bibel ist, der Tanach, beides zusammen und dafür stehen wir ein. Und außerdem mit unserer schönen Ausstellung von der Stiftshütte unten, die in Eilat steht, dass ich die besuchen will. Was? Ihr habt unseren Ohel der Mishkan gebaut? Ist ja ein Wahnsinn. Stiftshütte. Und dann waren wir im Thema drin und die Schlange, die wurde immer länger und länger und länger. Und dann habe ich gesagt, hey, du brauchst, das ist für mich, warum tust du das, hat er mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, weil ich dein Volk lieb habe, weil sie mir das gegeben hat, meine Bibel, den Tanach. Okay, Stempel, weg. Wer weiß, was daraus wird, was er überlegt. Nur einfach mit den Worten, die ich ganz normal gesagt habe. Ich habe da nicht großartig ausgepackt und habe dann hier großes Banner, Jesus liebt dich oder was. Habe ich gar nicht gemacht. Sondern mit meinem ganz normalen Reden, mit dem, wie wir im Alltag sein sollten, das kannst du, genau das Gleiche kannst du haben, wenn du zum Migro gehst hier. Oder irgendwo anders hin, zum Jelmolli oder was auch immer. Das geht. Und das ist für jeden jüdischen Menschen natürlich eine Provokation. Aber wie sagt das Paulus? Guck mal rein, Vers 17, 10, 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Nur durch Gottes Wort kommt der Glaube in das Herz des jüdischen Menschen. Allein durch Glauben, sole fide, darauf kommt es an Jesus Christus. Nur dafür und darum werden sie gerettet. Weil wir alle gleich sündig und schuldig vor Gott sind. Da gibt es keinen Unterschied, das sagt hier der Römerbrief ganz klar. Nur Christi Blut macht uns rein und schenkt uns ewiges Leben. Das gilt für jüdische Menschen genauso wie für die Heiden. Wie hat es Zinzendorf ausgedrückt? Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Darauf kommt es an. Und genau hier wird es ganz praktisch für mich und für dich. Für jeden von uns heute Morgen und auch am Livestream. Und dann, wenn du es später über YouTube dir anguckst. Genauso. Der dritte Punkt heute Morgen, der göttliche Eifersuchtsauftrag. Der göttliche Eifersuchtsauftrag. Das erste war Gottes Gleichheitsprinzip, das zweite Israels Eifersucht und jetzt der göttliche Eifersuchtsauftrag. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Eifersucht des jüdischen Volkes abzumindern oder abzuschwächen. Nein, sogar ganz im Gegenteil. Paulus gießt mit einem weiteren Zitat hier eigentlich noch mehr Feuer in dieses Eifersuchtsdrama des Volkes Israel. Guck mal rein, Römer 10, Vers 20. Römer 10, Vers 20 und 21. Römer 10, Vers 20 und 21. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Wer ist damit gemeint? Du und ich, wir, liebe Geschwister. Wir sind damit gemeint. 21. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Liebe Geschwister, mein Eindruck ist, dass es nur noch wenige Gemeinden, wenige Kirchen, Gemeinschaften und auch Werke gibt, die es schaffen, andere eifersüchtig zu machen. Und damit meine ich nicht, die Gemeinde hat ein schöneres Haus oder die haben das oder die haben den vollmächtigeren Prediger. Nein, sondern eifersüchtig zu machen auf Gottes Wort, auf Jesus selber. Sind unsere Gemeinden, ist unser persönliches Leben, dein und mein Leben so Christuszentriert, liebe Geschwister, dass andere darauf eifersüchtig werden? Ich habe mich das gefragt in der Vorbereitung. Wie kennen dich die Leute? Dass du von Jesus sprichst? Oder kennen sie dich, weil du so gut einkaufst? Oder weil du so nett bist? Wissen sie, dass du Christ bist in deiner Nachbarschaft? Und dass du Jesus im Herzen hast? Das ist jetzt eine sehr ernste Frage, die wir uns heute Morgen jeder stellen muss. Schon vor 20 Jahren meinte die evangelische Kirche in Deutschland, sie hätte das Recht festzulegen, dass es nicht die Aufgabe der Kirche sei, jüdische Menschen zu missionieren. Ich habe hier einen Auszug aus dem Synodalen Beschluss von 2000, da heißt es, die Studie Christ, Christen und Juden 3 der evangelischen Kirche in Deutschland hat im Jahr 2000 festgehalten, der Begriff Bund verweist auf das Handeln Gottes, seine begleitende Treue von der Juden und Christen gleichermaßen leben. Daraus folgt für uns, Christen sind ungeachtet ihrer Sendung in die Welt nicht berufen, Israel den Weg zu Gott und seinem Heil zu weisen. Alle Bemühungen, jüdischen Menschen zum Religionswechsel zu bewegen, widersprechen dem Bekenntnis zur Treue Gottes und der Erwählung Israels. Das hat die evangelische Kirche festgelegt. 2000. Dieses Statement, liebe Geschwister, und ich sage das sehr deutlich und ich weiß, dass das aufgenommen wird, ist wieder biblisch. Es ist nicht nur traurig und zum Kopfschütteln, sondern es ist sogar tödlich. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Solche offiziellen Statements tragen mit dazu bei, dass Menschen für immer verloren gehen. Redet mal mit messianisch gläubigen Juden, die an Jesus Christus glauben, was sie davon halten. Frag mal Menno Kalischer in Jerusalem, was er von so einem Statement hält. Oder andere. Messianische Juden, die an Jesus glauben, sind bis heute auf den Kirchentagen mit Infoständen in Deutschland bis heute nicht erwünscht und sie dürfen keine Stände aufstellen. Durch Römer 10 macht Gott uns doch ganz klar, dass alle Menschen Jesus Christus brauchen. Und das haben wir uns doch angesehen. Das steht doch schwarz und weiß in deiner Bibel. Und wenn wir in die Bibel reinschauen und sogar im Römerbrief vorne im ersten Kapitel mal lesen, bitte schlag mal auf, Römer 1, Vers 16, dann lesen wir sogar, dass wir das Evangelium den jüdischen Menschen was? Zuerst zu bringen haben. Zuerst. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist auch Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und jetzt kommt's. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Haben wir da irgendwie Schatten auf den Augen oder können wir das nicht lesen? Haben wir eine andere Reihenfolge oder ist das auf einmal so eine Auslöschung, so imaginär auf einmal weg? Schlag auf Apostelgeschichte 13, 46. Apostelgeschichte 13, 46. Das ist ja, bei manchen habe ich den Eindruck, das ist so weggebeamt aus der Bibel, dieser Spruch, dieser Vers, ja? Weggebeamt, ich will jetzt keine Vergleiche mit Star Wars bringen oder was auch immer, aber Apostelgeschichte 13, 46. Guck rein. Apostelgeschichte 13, 46. Euch musste das Wort Gottes was? Zuerst verkündigt werden, den jüdischen Menschen. Das ist kein Statement von einem Einzelgänger, sondern Wort Gottes, das er durch Paulus, durch Mose, durch Jesaja sagen lässt. Unser Auftrag ist es, anzureizen und das Evangelium dem Volk Israel so zu bringen, dass sie es verstehen. Natürlich brauchen wir einem jüdischen Menschen nicht mit dem Neuen Testament ankommen, mit dem Zweiten Testament, absolut nicht. Das wird ein gläubiger Jude niemals anerkennen. Und darum muss eins klar sein, die Botschaft ist die gleiche, aber die Darreichungsform ist eine andere. Wir müssen das Evangelium anders bringen, nicht in der Aussage, aber wie man es macht. Ich habe so einen Vergleich, wenn du frühstückst zu Hause. Dein Frühstück zu Hause, das ist eine tolle Sache. Wenn du unterwegs bist, dann sieht das Frühstück ganz anders aus. Im Hotel ist das Frühstück ganz anders. Ich bin zu einer Vortragsreihe mal eingeladen gewesen in Südkorea. Und da das Frühstück, das war ganz anders. Also das konnte ich überhaupt gar nicht vergleichen mit zu Hause. Du kriegst es so groß, so rohe Tintenfische. Morgens zum Frühstück. Und die zuckten noch so. Und dann sitzt du da und dann bist du extra eingeladen von sehr großen Leuten da und dies und das und jenes. Und dann, ja, bitteschön, essen Sie. Und dann sitzt du da und dann überlegst du, soll ich vorher noch mal beten, Herr, erhör mich. Ich hatte echt Angst, dass der sich so festsaugt hier hinten. Ist egal, okay. Auf jeden Fall, es war der Hammer. Das würde ich mir nie zu Hause... Also da gehört eine Erdbeermarmelade hin oder eine Konfi, ja? Aber doch nicht so ein... Ganz anders. Wir sehen, im westeuropäischen Kontext gehen wir ganz anders an manche Sachen rein, als vielleicht im asiatischen Kontext. Und genauso ist das in Israel auch. Du kannst nicht einfach so das Evangelium verkündigen, wie du es vielleicht hier tun würdest. Tu es anders. Leb es. Leb es. Du darfst auch was sagen, klar. Du darfst auch was weitergeben. Ist gar kein Thema. Aber es muss anders sein. Unsere Aufgabe ist es, Jesus Christus aus dem Alten Testament, aus dem Ersten Testament heraus zu verkündigen. Ja, geht das denn? Ja, klar, haben wir doch gehört gestern. Jesus Christus im Alten Testament. Das hat Bruder Postel gesagt, das hat der Nathanael gesagt. In seiner Präexistenz, also in der vorgeburtlichen Existenz Jesu, ist der Messias ja schon im ersten Buch Mose, im Schöpfungsbericht, so haben wir es ja gehört gestern, zu finden. Oder in Jesaja 53, dem verbotenen Kapitel, was wir gerade gelesen haben. Der Gesalbte, der Messias, Jesus Christus, lässt sich finden, selbst für die Menschen, die das Neue Testament nicht anerkennen und die keinen Zugang dazu haben. Fragt einmal einen jüdischen Menschen, einen Israeli, ob Gott einen Sohn hat. Natürlich wird er sagen, nein, absolut nicht. Achat, der Herr ist einer. Er hat doch keinen Sohn, absolut nicht. Und dann sagt er, okay, verstanden, dann erklär mir doch mal Sprüche 30, Vers 4. Schlag mal auf. Erklär mir doch mal Sprüche 30, Vers 4. Ich verstehe es nicht. Du bist ja, das ist dein Buch. Erklär es mir doch mal aus deinem Buch. Sprüche 30, Vers 4. Weil ich kann das nicht begreifen. Ich bin ja ein Goyim. Und dann fragst du ihn einfach. Und dann er natürlich, ach, kein Problem, komm, ich guck mal eben, ich weiß jetzt nicht, was da steht, aber dann schlägt er auf, Sprüche 30, Vers 4. Und dann steht da auf einmal, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtet alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name? Und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Okay, schönes Wetter draußen. Dann wird's schwierig. Was kommt dann für eine Erklärung? Ich habe schon interessante Gespräche daraufhin gehabt. Menno Kalischer, er hat deswegen, wir haben dieses Buch, was er geschrieben hat, Jesus Christus im Alten Testament, das hat er ja schon vor einigen Jahrzehnten schon geschrieben und wir haben dieses Buch in Deutsch übersetzt, weil wir sagen, das ist so wichtig. Auch hier in der Buchoase, im Bücherpart kann man das bekommen. Guck da mal rein. Jesus Christus im Alten Testament, das ist, wir haben es ja auch gestern hier an den Botschaften oder kauft euch die CDs oder sowas, das ist wichtig. Uns als Christen stellt sich grundsätzlich die Frage, unterstützen wir die Gemeinden, die Christen vor Ort, die Missionswerke, die in Israel sind, die Arbeiten, die dort sind, unsere Geschwister? Natürlich werden wir uns damit keine Freunde machen bei den Israelis oder noch heftiger bei den Orthodoxen, klar. Aber das ist uns als Gläubigen doch klar. Wir sind ja nicht naiv. Viele messianische Juden, die an Jesus glauben, bringen sich gerade durch die Mission in Probleme. Wenn ich vorstelle, dass der Menno Kalischer als bekannt worden ist, dass er als Pastor dieser Gemeinde House of Redemption in einen neuen Stadtteil gezogen ist, dass sie ihn fotografiert haben und auch seine Kinder und dann wurde dieses Foto an den Bäumen und überall aufgehangen, wo drauf gestanden hat, Achtung, meidet diesen Mann. Ja, das ist schlimm, das ist Israel. Hallo, was wäre das für eine Zeit und ich weiß nicht, ob wir da auch wieder hinkommen hier bei uns irgendwann. Was? Du bist Christ? Und dann plakatieren sie. Der ist Christ. Aufpassen. Das kann ganz schnell bei uns auch kommen. Ihnen ist das größte Herzensanliegen, Jeschua HaMashiach an die jüdischen Menschen weiterzugeben, auf diese ganz besondere Art und Weise. Die bekanntesten Organisationen, ihr hattet letztes Jahr da hier Steve in Jews for Jesus, ihr hattet andere Leute auch schon hier. Ich denke mal, gerade auch Jews for Jesus, für die, wo Hudson Taylor schon sogar sich eingesetzt hat für diese Organisation, Jews for Jesus. Da hat Hudson Taylor seinen Zehnten hingegeben, nach Jews for Jesus. Oder Chosen People Ministries oder Friends of Israel, FOI. Sie sind davon überzeugt, dass der neutestamentliche Missionsbefehl nach Matthäus 28, Vers 19 und 20 auch den jüdischen Menschen gilt. Aber viele religiöse jüdische Menschen sehen gerade in den messianisch-christlichen Juden ein ganz gefährliches, zerstörerisches Problem in Israel, aber auch weltweit. Ich habe mal zwei Statements dazu. Ein Statement hier von dem Rabbiner Andreas Nachama. Er ist der Vorsitzende der Rabbinerkonferenz Deutschlands und auch der Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und gleichzeitig auch Mitglied des Antisemitismus, der Antisemitismus-Kommission der deutschen Bundesregierung. Und er sagt, er kritisiert die Mission von jüdischen Menschen. Und er sagt, Doppelpunkt, aus der Sichtweise von in jüdischen Strukturen organisiertem Judentum schließt es sich schlicht aus, an Jesus zu glauben und ein Jude zu sein. Er spricht sogar, wenn das passiert, von einem klassischen Antijudaismus. Der Rabbiner Dr. Chaim Rotzowski aus Berlin sieht in der Mission von Juden sogar einen Versuch, das Judentum an seinen Zweigen und Wurzeln zu zerstören. Zu behaupten, es sei möglich, ein Jude für Jesus zu sein, beschädigt das Gewissen und das religiöse Denken beider Richtungen. Und in diesem Sinne ist die Bewegung sogar böswillig. Ob man einen Juden in der Gaskammer tötet oder durch Konversion, in beiden Fällen ist der Jude tot. Die Missionierung eines jüdischen Menschen, so sagt er, ist zu vergleichen mit einem giftigen, tödlichen Bonbon in einer Schokoladenhülle. Hammer! Also ich könnte jetzt noch hunderte von den Statements vorlesen, lasse ich. Kein menschliches Wort ändert den göttlichen Eifersuchtsauftrag. Und ich denke, da sind wir gefragt. Wir haben uns als Bibelschule, als Missionswerk vor vielen Jahren die Frage gestellt, wie können wir Israel und den jüdischen Menschen helfen auf jeglichem Gebiet und somit auch bei der Verkündigung des Evangeliums. Wir haben uns dann für verbindliche Projekte entschieden, die seit Jahrzehnten wir unterstützen. Das Stiftshüttenprojekt, dass wir die Stiftshütte dort runtergebracht haben und evangelistische Führungen durchgeführt werden. Und das ist manchmal bei einigen Führungen, sind jüdische Menschen wütend, ärgerlich, eifersüchtig. Das fordert ihre Theologie heraus. Wir haben das Projekt Telem, wo wir jüdische Menschen unterstützen, die aus Äthiopien einwandern, in einen Kibbutz unten im Süden Israels und auch den Gemeindebau bei Menno Kalischer. Und wenn ich hier an den Mitternachtsruf denke, wir haben es gerade heute Morgen ganz praktisch erlebt, Eben Eser wird unterstützt und das ist eine tolle Sache, die Arbeit. Oder auch das Gästehaus Bet Shalom, Gemeinden vor Ort, das soziale Engagement, auch im Asaf HaRofe Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv, die örtlichen Feuerwehren oder die Stadtgärten oder der biblische Garten in Yad HaShmona, den ihr mit unterstützt habt. Also da gibt es so viele Projekte vom Mitternachtsruf, genau so. In Deutschland und auch hier in der Schweiz begegnen wir nicht unbedingt jeden Tag jüdischen Menschen. Und dennoch können wir die Augen offen halten, wo wir durch Synagogen oder wo wir Leute treffen. Wir haben vor einem Jahr in Breckerfeld gehört, da ist diese, als Trump das ausgerufen hatte, dass die Botschaft dann verlegt worden ist, dann haben über 1200 Muslime in Hagen demonstriert, haben dagegen demonstriert. Einen Tag gegen Jerusalem haben sie diese Demonstration genannt. Und dann hat die Synagoge gesagt, wir machen einen Tag für Jerusalem. Und dann haben sie gesagt, haben sie uns angerufen, wollt ihr kommen als Bibelschule? Dann sind wir dorthin. Und es wurden alle evangelischen Kirchen, alle katholischen Kirchen, alle Freikirchen in Hagen angerufen. Und wisst ihr, wie viel wir dann waren bei der Demonstration? Wir aus Breckerfeld sind mit 30 Leuten gekommen. Und wisst ihr, wie viele wir waren bei der Demonstration, bei der Gegendemonstration? 39. War echt ein Hammer. Und dann sind noch drei Pfarrer, die da waren, sind noch abgedampft, weil wir nämlich die Fahne von Israel mitgebracht haben. Und dann haben sie gesagt, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen nur Solidarität mit der Synagoge zeigen, aber mit der Fahne Israels, da haben wir nichts mit zu tun. Und dann sind drei Pfarrer noch abgeschoben. Waren wir nur noch 36. Flagge bekennen, liebe Geschwister. Paulus begegnet uns in Römer 10 mit der puren Wahrheit. Eine Wahrheit, die in 2019 immer noch zu 100%ig gültig ist. Wer dem göttlichen Gleichheitsprinzip aus dem Römerbrief glaubt, kann nicht anders als Eifersucht als etwas Positives zu sehen. Nehmen wir uns an alle diesen göttlichen Eifersuchtsauftrag, gerade auch am jüdischen Volk, zu Herzen und handeln dann auch bitteschön danach. Wir haben uns heute Morgen angeschaut, das göttliche Gleichheitsprinzip. Alle brauchen das Evangelium. Und dann haben wir gesehen, Israels Eifersucht, das war das Zweite, auf die Gemeinde. Und als Letztes den göttlichen Eifersuchtsauftrag, dass wir den Auftrag haben, das jüdische Volk zu reizen, gerade mit dem guten Wort Gottes, dem Evangelium. Also ich bin davon überzeugt, dass das Eifersuchtsdrama Israels eine wirklich gute Chance ist für die Verkündigung des Evangeliums, aber in einer besonderen Form und Weise, speziell für Israel und für jüdische Menschen. Und das gilt gerade auch in dieser Zeit. Werden wir doch so wie ein Paulus, liebe Geschwister, pure Evangelisten der biblischen Wahrheit, die hoffentlich live sogar miterleben dürfen, dass die Frucht für die Ewigkeit entsteht, weil ich im Alltag bereit bin, Jesus zu leben und zu verkündigen. Damit bald der Letzte hinzugetan ist, dass Jesus Christus wiederkommen kann, um uns, seine Gemeinde, aus Heiden, aus Nationen und Israel nach Hause zu holen. Und deswegen lasst uns bereit sein. Maranatha, unser Herr, komm, und vielleicht heute. Amen.